Ja, schönen guten Morgen. Auch ich möchte euch begrüßen zu diesem Sonntagsgottesdienst. Es ist immer schön, unter das Wort Gottes zu kommen. Und gerade gestern hatten wir so einen Taufkurs und da sagte jemand sprach von den Kindern und sagte, die freuen sich am meisten am Sonntag, weil sie in den Gottesdienst kommen können. Und das ist schön, dass wir uns freuen dürfen, in den Gottesdienst zu kommen. Und ja, es ist keine Selbstverständlichkeit. Ich darf heute predigen. Und wir werden weitermachen in Jesaja Kapitel 5, da ich jetzt so einiges weniger an Zeit habe als normalerweise gedacht, werde ich wahrscheinlich das ganze Kapitel gar nicht schaffen. Deswegen mal sehen, wie der Herr uns da führt. Wir lesen diesen Propheten Jesaja, der zu dem Volk Gottes spricht. Das Volk Israel war ja ein Volk, das Gott ganz besonders im Blick hatte. Und er hatte dieses Volk erwählt. Er hat das Volk geführt. Und er hat das nicht getan, weil die so besonders gut waren, weil sie besonders es wert waren, dass Gott sie besonders im Auge hat. Auf einer Stelle sagt Gott durch Mose, ihr seid nicht das größte Volk gewesen, ihr seid auch nicht das beste Volk gewesen, das ich mir auswählen könnte. Ihr habt eigentlich nichts dazu getan. Ihr habt gemurrt, ihr habt alles Mögliche getan, um mich zu provozieren. Es ist nicht deswegen, sondern weil ich euch liebte und weil ich den Bund halten wollte. Deswegen habe ich euch auserwählt. Und dieses Volk, das ist jetzt in dem Land, in das Gott sie hineingeführt hat. Und sie leben dort. Die sind dort größer geworden, die sind wahrscheinlich auch recht reich geworden. Es gab ja eine Zeit, wo Israel groß expandiert hatte. Und sie waren ein ziemlich großes Weltreich sogar gewesen. Unter David und Salomo war Israel ziemlich groß an den Grenzen. Jetzt ist es schon ein bisschen später. Und Gott sendet seine Propheten zu diesem Volk. Deswegen, weil er sie erreichen wollte. Er sendet seine Propheten, um das Volk zurückzuführen. Weil die sind, wir haben das schon gehört, sehr stur geworden. Sie haben sich ihre eigenen Ideen gemacht, wie sie leben, wie sie ihren Gottesdienst führen. Aber das waren Ideen, die nicht aus dem Wort Gottes gekommen sind. Sie haben sich an den Völkern orientiert, die um sie herum waren. Und diese Völker, die haben halt Götter angebetet. Diese Völker, die haben ein ganz eigenes Verhältnis gehabt. Sie haben sich Götter ausgedacht, so wie sie die Götter gewünscht haben. Aber Israel war anders. Israel hatte Gottes Gebot. Die hatten die Geschichte mit Gott, eine lange Geschichte mittlerweile. Und Jesaja Kapitel 3, Vers 8, da sagt Gott zu diesem Volk, dass er mit Liebe herausgeführt hat, dass er versorgt hatte, da sagt er, denn Jerusalem ist gestürzt und Juda gefallen. Und ihre Zunge und ihre Taten, weil ihre Zunge und ihre Taten gegen den Herrn sind, um den Augen seiner Herrlichkeit zu trotzen. Ein heftiges Wort, was wir hier lesen. Da ist Chaos ausgebrochen. Da bricht alles zusammen. In einer anderen Übersetzung, da heißt es, denn mit Wort und Tat beleidigen sie den Herrn. Sie leben gegen den Herrn. Sie trotzen ihm. Sie widerstehen ihm. Sie tun einfach nicht das, was Gott ihnen geboten hat. Das war die Situation. Das Volk, das Gott mit großer Liebe herausgeführt hat, in ein Land gebracht. Dieses Volk, das beleidigt Gott. Das ist widerspenstig. Hört nicht auf Gott. Die Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, sind ihnen vollkommen egal. Sie gehen ihren Weg. Sie machen alles so, wie es ihnen gefällt, wie es ja ihnen am Herzen liegt. So machen sie das. Und ja, Gott will sie aber zurückgewinnen für sich. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Gott richtet nicht, um jemanden zu bestrafen oder kaputt zu machen. Er versucht immer wieder, die Menschen zu sich zu ziehen. Wir haben von dir gehört, dass Gott Liebe ist, dass Gott mit seiner Liebe um Menschen wirbt und immer wieder den Menschen sucht, ihn nicht ablehnt, sondern ihn sucht. Und das ist nicht nur damals im Alten Testament so gewesen. Es ist heute genau so, noch immer. Gott sucht die Menschen. Er möchte sie zu sich ziehen. Er möchte, dass sie ihm nahe kommen. Er möchte, dass deine Gemeinschaft entsteht, die für den Menschen, auch natürlich für Gott, aber für den Menschen zum Besten ist. Das wünsche ich Gott so sehr. Ja, und jetzt kommen wir ins Kapitel 5 hinein von Jesaja. Und ich merke gerade, ich habe meine Brille vergessen. Es ist immer lästig, wenn man so ein Ding doch mitschleppen muss und ich vergesse das regelmäßig. Ja, und hier in Jesaja, da merken wir, dass Jesaja auch durchaus ein Sänger war. Er war nicht nur ein Prophet, der irgendwie was verkündigt hat, er hat auch gesungen. Und hier heißt es im Vers 1, singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Vielleicht war das so ein Erntedankfest, in dem er dieses Lied vorgesungen hat, vor vielen Leuten, die vielleicht versammelt waren. Aber er hat hier ein Lied, hat der Herr ihm aufs Herz gegeben, ein Lied zu singen. Wir haben ja die Psalme, das sind so viele Lieder. Wir haben auch so viele Lieder bei uns in der Gemeinde. Es ist schön, dass wir Lieder dem Herrn singen dürfen. Und hier ist Jesaja, der ein Lied hat. Singen will ich von meinem Freund. Er will von jemandem singen, der ihm nahe ist. Er will von seinem, wir lesen das hier, wie gesagt, weiter, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg, von jemandem, den er liebt, von dem will er ein Lied singen und von diesem, der hat einen Weinberg. Also wir haben jetzt hier ein Lied von einem Weinberg. Ist interessant, wie Gott Dinge nimmt, die sie gut kannten. Wir sind jetzt hier nicht in einem Weinanbaugebiet hier im Norden von Deutschland, aber wir haben durchaus Gebiete in Deutschland, wo Wein angebaut wird. Und wenn ihr den Rhein langfährt, Mosel und da so einige Gebiete, da wird sehr viel Wein angebaut. Der deutsche Wein ist eigentlich auch nicht nur in Deutschland, sondern sogar über die Grenzen Deutschlands bekannt. Und da versteht man, was es heißt, einen Weinberg zu haben, wie man mit einem Weinberg umgeht. Wir sind hier, einige verstehen das auch vielleicht, einige haben ja hier auch so Reben. Ich weiß, dass bei den Weidauers, die hatten auch früher, als sie noch das alte Haus hatten, da so Wein, und das sah sehr interessant, sehr schön aus. Aber damals kannten die Leute, was ein Weinberg ist. Fast jeder kannte es, weil es damals ja noch nicht so Limonaden und sowas gegeben hat. Wenn man was trinken wollte, dann war es entweder Wasser oder Wein. Gut, der Wein war damals nicht unbedingt der gleiche Wein, wie er durch so viele Jahre Erfahrung und gemacht wird. Es war aber, der hatte schon Alkohol gehabt und man hat sehr viel Wein getrunken. Also Weinberge waren sehr wichtig damals. Es gab halt nicht so viele Alternativen. Man konnte nicht so viel wählen. Und so hatten viele Leute ihre Weinberge. Die haben sich so Wein angebaut und konnten dann halt den Wein auspressen. Und hier wird so ein Lied davon gesungen. Der Liebste hat einen Weinberg, von dem jetzt Jesaja singt. Und er meint natürlich Gott damit. Der Liebste für Jesaja war Gott. Es war nicht irgendwie ein Mensch. Er singt von Gott. Der hat einen Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Ein interessanter Ausdruck. Auf einem fetten Hügel hat er einen Weinberg. Aber was er damit meint, es war sehr fruchtbar. Es war das beste Land, was man haben kann. Es war ein fetter Hügel, da waren Nährstoffe drin, dass diese Reben gut wachsen konnten. Er hatte diesen Hügel erworben. Es war ein fetter Hügel. Und da lesen wir jetzt weiter in Vers 2. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Man merkt hier, dass dieser Freund sehr viel Arbeit in diesen Weinberg investiert hat. Wir lesen, dass er ihn umgegraben hat. Meistens ist ja ein Weinberg nicht so, so ein paar Quadratmeter groß. Wir lesen hier von einem fetten Hügel. Das ist eine Fläche, die bearbeitet werden muss. Es ist nicht nur so eine Rebe, die da wächst, weil wie viel kann man Wein davon gewinnen? Da kommt nicht viel raus. Es muss schon ein bisschen mehr sein. Und da steckt viel Arbeit drin. Er musste ihn umgraben. Er musste ihn säubern von Steinen. Die Steine mussten weg, die stören. Und wer so ein bisschen Landwirtschaft betrieben hat, ich persönlich habe es nicht viel getan. Meine Eltern haben auch hier in Deutschland immer eine Fläche gehabt, die sie angebaut haben. Und da musste auch immer wieder viel Arbeit hineingehen. Und man merkt hier, dass hier jemand Arbeit investiert. Er muss den Boden weich machen, er muss ihn umgraben, er muss die Steine dort rauskriegen. Und wenn da viele Steine sind, das ist schon eine Arbeit. Das geht aufs Kreuz. Er hat sich aber diese Mühe gemacht und hat den ganzen Hügel von Steinen befreit. Und hat dann, wir lesen hier, Edelreben gepflanzt. Nicht so ein Billigzeug, irgendwie aus Aldi oder was weiß ich. Na, es waren Edelreben. Das waren die feinsten Reben, die er finden konnte. Es waren Reben, die entnommen wurden aus den Wurzeln von Abraham. Das waren Reben, die entnommen wurden von den Wurzeln von David, der nach dem Herzen Gottes war. Das waren Edelreben. Das waren Leute, die Gott vertraut hatten, die mit Gott gegangen sind. Das waren diese Reben, diese Edelreben, die er gepflanzt hat. Viel Mühe investiert, diesen Weinberg zu bepflanzen. Und dann lesen wir weiter. Er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Er hat nicht nur den Wein gepflanzt, wie wir das hier lesen, nicht nur diese Reben da auf diesem fetten Hügel angebaut, er hat auch einen Turm gebaut, einen Wachturm, dass man auch so immer schauen kann, dass da keiner kommt und diesen Weinberg zerstört. Er hat auch eine Kelterkufe gebaut, da wo man den Wein dann auspressen konnte. Also er hat praktisch alles getan, was für einen Weingärtner möglich ist. Und wir sehen aus diesen Beschreibungen, dass er kein Laie war. Er war nicht jemand, der keine Ahnung hatte von dem, was er tut. Wenn ich da jetzt rangehen würde, ich habe keine Ahnung von einem Weinberg. Ich würde da irgendwie was hinpflanzen und wahrscheinlich würde das nichts ergeben. Aber der diesen Weinberg hier anlegt, der weiß, was er tut. Er weiß, dass da ein Turm nötig ist. Ich habe keine Ahnung, dass da ein Turm nötig wäre. Aber er weiß, dass da ein Turm nötig ist. Er weiß, dass eine Mauer um dieses Grundstück herum sein muss. Das lesen wir jetzt hier nicht direkt in diesem Text, aber später lesen wir es, dass er diese Mauer umwerfen wird. Das kenne ich sehr gut aus Indien. Da ist es so, wenn man ein Grundstück erwirbt, das Erste, das man macht, ist eine Mauer drumherum zu bauen. Wenn man das nicht macht, dann ist in einem Jahr diese eine Ecke weg und dann ist die andere Ecke weg, weil auf einem fetten Hügel, das will doch jeder haben, das ist doch nicht ein Land, das für keinen interessant ist. Da bauen dann die anderen auch ihre Gärten hinein. Da braucht man eine Mauer. Und ich weiß nicht, wie es damals war, ich weiß nicht, wie die Werte von Steinen war. In Indien ist es so, dass eine Mauer oft genauso viel kostet wie ein Haus, das man dann später dann darauf baut. Man braucht viele Steine, die müssen gemacht werden, die müssen erstmal da sein. Aber diese Mauer muss man bauen. Wer ein Grundstück hat, der macht diese Mauer. Hat dieser Liebste, von dem hier Jesaja singt, er hat das gemacht. Er hat alles gemacht, was nötig ist. Und nachdem er alles dieses gemacht hat, dann freut er sich auf den Ertrag. Ich weiß, wenn meine Eltern was angebaut hatten im Garten, es war immer so die Freude dann zu sehen, wenn die ersten Sachen geerntet werden. Es war bio. Es war schmackhaft. Es war nicht das die Massenprodukte, die man in den Läden kaufen kann. Es ist, ja, und es ist Freude, dass man was ernten kann. Man sieht, dass da was aufwächst. Ich weiß nicht, wer hier Erfahrungen hat. Vielleicht gibt es hier Leute, die tatsächlich Erfahrungen haben. Aber es ist dann eine Freude, wenn man dann sieht, was dann daraus geworden ist. Und dieser Weingärtner, er freut sich. Es steht hier geschrieben, dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Natürlich, er wollte Trauben haben. Es war ein Weingarten, ein Weinberg. Trauben sollten kommen. Und er wartet auf diese Trauben. Und dann lesen wir, und das ist das Schlimme in diesem Text. Dann lesen wir, doch er brachte schlechte Beeren. Das ist hier so einfach geschrieben, denn er brachte schlechte Beeren. Ich habe im Englischen nachgeschaut und was hier eigentlich geschrieben steht, ist nicht nur schlechte Beeren. Das sind Beeren, die ungenießbar sind. Das sind Beeren, die sogar giftig sind. Er hat Edelreben gepflanzt. Er hat alles getan für einen wunderbaren Weinberg. Und was kommt dann daraus? Bitteres, saures Zeug, das keiner genießen kann. Und sogar habe ich irgendwo gelesen, dass es schlecht gerochen hat. Also hat er einen üblen Geruch gehabt. Genau das Gegenteil. So viel Zeit investiert, so viel Arbeit da hineingestellt in diesen Weinberg. Und das Ergebnis ist, doch er brachte schlechte Beeren. Und natürlich spricht hier Gott nicht von einem normalen Weinberg. Das ist ein Bild, was jeder verstehen kann. Und jeder weiß, dass schlechte Beeren ein großer Misserfolg sind. Es ist eine große Enttäuschung. Jetzt lesen wir in Vers 3. Und das war wahrscheinlich das Lied weiter. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun? Und ich hätte es nicht an ihm getan. Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe, und er brachte schlechte Beeren? Und hier ist so ein Appell, nachzudenken. Dieses Bild, was er jetzt vor den Menschen gezeichnet hat, mit diesem Weinberg, das er jetzt zu den Leuten gesungen hat, da appelliert er jetzt, denkt doch einmal nach. Bewohner Jerusalems, Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was habe ich an meinem Weinberg nicht getan, was zu tun wäre? Habe ich etwas vergessen zu tun, etwa, was ich noch getan haben könnte, damit die Beeren besser werden? Ich habe doch wirklich alles getan, damit dieser Weinberg gute Früchte bringt. Ich habe doch alles getan, damit ich Freude an diesen Beeren habe. Ich habe doch so viel Arbeit investiert. Habe ich etwas vergessen? Ich glaube nicht, dass ich was vergessen habe. Ich weiß doch, was ich tue. Und warum? Warum sind die Beeren schlecht? Warum habe ich hier so viel gearbeitet und die Beeren taugen so gar nichts? Denk doch mal nach. Und was er meint, die Beeren, die er meint, ist das Volk Israel. Gott hat so viel Arbeit investiert, seit Abraham schon, dann durch Mose der Auszug aus Ägypten, dann dort in dem verheißenen Land sie dort hineingeführt, die ganzen Feinde vernichtet. Dort so viel Gutes dem Volk getan. Und was ist am Ende passiert? Sie stinken. Sie sprechen gegen Gott. Sie lästern gegen Gott. Sie hören nicht auf Gott. Ihnen ist es vollkommen egal, was Gott ihnen sagt. So viel Arbeit investiert, so viel Gutes getan, immer wieder Gutes getan. Und das Volk spuckt ins Angesicht. Und Gott sagt, habe ich nicht genug getan? Habe ich nicht alles getan, was ich tun konnte? So ist Gott. Er tut doch alles, was er tun kann. Er hat Jesus gesandt. Seinen einzigartigen Sohn. Er hat seinen Sohn auf diese Welt gegeben. Sein Sohn lebte hier, diente den Menschen. Sein Sohn war bereit, sein Leben für uns Menschen zu geben. Er ist für uns gestorben. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat sich ganz für uns gegeben. Er hat auch ganz den Heiligen Geist uns gegeben. Und Gott fragt uns, habe ich nicht genug für euch getan, damit ihr errettet werdet? Warum verachtet ihr mich? Warum ist es euch egal, wie ihr lebt? Habe ich nicht alles für euch getan? Habe ich nicht meine ganze Liebe in euch investiert? Niemals wird jemand sagen können, dass Gott nicht alles für uns getan hat. Niemals wird jemand sagen können, dass Gott nicht genug geliebt hat. Und niemals wird ein Mensch jemals behaupten können, dass das Opfer Jesu nicht ausreichend war. Er hat alles getan für uns Menschen. Ich weiß nicht, wie du jetzt, wie du zu ihm stehst, gerade jetzt, gerade heute persönlich, ob du mit Liebe dich zu ihm ausstreckst, wenn das so ist, Gott sei Dank, dann ist Freude im Himmel. Oder ob du hier sitzt und denkst, was erzählt er mir hier? Gott und Jesus ist mir egal. Wir waren gestern auf der Straße. Wir hatten jetzt nicht so einen großen Büchertisch, weil Manuel sich nicht so wohl fühlte. Und wir haben das in einer abgespeckten Version gemacht. Ein paar Leute sind dann rausgegangen, haben da so einen Tisch aufgestellt, ein paar Bücher hingelegt, ein Schild hingestellt. Und da sind viele Menschen vorbeigegangen. Da war eine Demo, die vorbeigegangen ist. Viele Menschen. Viele haben gelesen. Vielen wurden Traktate verteilt, das ist ganz gut. Da ist so einiges gestern rausgegangen. Aber den meisten Menschen ist es egal. Denen ist Jesus vollkommen egal. In unserer Stadt, in Hannover, in der Stadt, wo ich wohne, wohin Gott mich geführt hat, wo ihr jetzt seid, in dieser Stadt, die meisten sagen, Gott ist mir egal. Er kann mir fern vom Leibe bleiben. Und Gott sagt, ich habe doch alles für dich getan. Ich habe mich doch ganz für dich gegeben. Wieso bin ich dir egal? Ich möchte dich doch nur retten. Ich möchte dich doch nicht in eine Sklaverei treiben. Oder was weiß ich, irgendwie, was machen mit dir, was nicht gut ist. Ich habe doch nur das Beste für dich vor. Ich lege dir vor das Leben. Im Alten Testament heißt es auf einer Stelle, ich stelle euch vor Leben und Tod. Leben, wenn wir Jesus annehmen. Du darfst es haben, umsonst. Du musst doch nicht mal dafür irgendwie arbeiten. Es ist nur ein Ruf zu Jesus. Wir denken an dieses Gebet, von dem Pharisäer und dem Zöllner. Der Pharisäer sagt, ich tue das und ich tue das und ich tue das. Und der Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und er wurde errettet. Gott ist dem Sünder gnädig. Dieser Mann am Kreuz, der auf einmal erkennt, ich bin schuld. Ich habe Dinge getan, die diese Strafe verdienen. Ich bin schuld. Und sagt zu Jesus, der in der Mitte dort hängt, gedenke meiner, wenn du ins Paradies kommst. Und Jesus sagt diesem Mann, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Ein kurzes Wort. Und diese wunderbare Verheißung, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Gott hat alles für uns getan. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? In 2. Korinther 6, Vers 1, da schreibt Paulus, und er möchte uns deutlich machen, dass es nicht nur so ein kurzes Ding ist mit Jesus, sondern dass es wirklich eine ernste Geschichte ist. Und da heißt es, als Mitarbeiter aber ermahnen wir auch, dass ihr der Gnade Gottes nicht vergeblich, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Gnade. Grace. Gnade ist für uns da. Und wir, die wir an Jesus glauben, an uns sagt er, seid aber vorsichtig, dass ihr sie nicht umsonst empfangt. Ihr seid aus Gnade gerettet. Lebt in Gnade. Lebt durch diese Gnade. Versucht nicht irgendwie andere Dinge zu finden, mit der ihr eure Rettung versucht festzumachen. In 2. Korinther 13, Vers 5, da sagt derselbe Paulus, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Das ist doch wunderbar. Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Sei ein echter Christ. Nicht ein Christ, der, es gibt ja das Sonntagschristentum, es gibt bei uns, wenn man auf der Arbeit ist, kann man eine Religion wählen und dann kann man sich als Lutheraner eintragen, als Katholik oder was weiß ich noch, nicht ein Christ auf dem Papier irgendwo. Es muss nicht auf dem Papier sein. Es muss in unserem Leben sein. Es muss in unserem Herzen sein. Christ sein heißt nicht Christ heißen irgendwie oder Christian heißen. Ich finde den Namen schön. Aber das macht einen nicht zum Christen. Es ist im Herzen. Und Paulus sagt, prüft euch. Schaut in euer Leben hinein. Prüft euch, ob ihr wirklich mit Christus lebt. Prüft euch, ob ihr nur im Namen Christ seid oder ob ihr wirklich das in eurem Leben seid. In Matthäus Kapitel 7, und da lese ich so einige Verse, ab Vers 16. Und hier spricht Jesus, es ist die Bergpredigt. Und Jesus sagt hier, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Er spricht dort von Wölfen in Schafsgestalt. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Das sagt Jesus zu den Zuhörern und sagt, wenn ihr jemanden beurteilen wollt, schaut auf die Früchte. Schaut nicht auf die Gestalt des Baumes oder so, sondern schaut auf die Früchte. Ein guter Baum trägt gute Früchte. Ein schlechter Baum wird keine gute Früchte tragen. Disteln können keine gute Früchte tragen. Wir werden an den Früchten erkannt. Jesus geht aber weiter und er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und darauf kommt es an. Bist du jemand, der den Willen des Vaters tut? Bist du jemand, der mit Jesus lebt? Bist du jemand, der sich an Gott orientiert, für den das Wort Gottes Bedeutung hat? Der das Wort Gottes liest und merkt, dass es ein Reden Gottes für uns ist. Das ist so wichtig, dass wir so leben, dass Gott in uns zu sehen ist. Und diese gute Früchte, die muss dieser Baum nicht herauswürgen irgendwie. Irgendwie so, jetzt muss ich gute Früchte rausbringen. Er bringt gute Früchte. Wir haben ein paar Apfelbäume, oder bei meiner Schwester stehen ein paar Apfelbäume. Da kommen die Äpfel einfach. Jedes Frühjahr blüht er und dann kommen Äpfel. Der muss nicht irgendwie da versuchen, was zu tun. Die gute Früchte kommen einfach. Wir müssen nicht versuchen, irgendwie gute Früchte zu bringen. Die gute Früchte, die kommen. Wenn du mit Jesus lebst, werden gute Früchte kommen. Wenn Jesus für dich wichtig ist, du wirst sehen, Früchte werden entstehen, Früchte werden kommen. Und Leute werden diese Früchte sehen. Da wird Liebe sein, da wird Geduld sein, da werden diese ganzen, in der Beschreibung in Galater Kapitel 5, da werden die Früchte des Geistes genannt. Das wird kommen automatisch, wenn du mit Jesus lebst. Ich gehe noch ein bisschen weiter und dann werden wir auch zum Schluss kommen. Nun, hier ist diese Geschichte, hier sind diese Trauben, das sind schlechte Trauben, mit denen kann dieser Weingärtner überhaupt nichts anfangen. Er hat alles versucht, um gute Trauben zu kriegen, sind aber nicht. Und jetzt heißt es hier weiter, Vers 5 in Jesaja Kapitel 5. Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauern niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden. In Dornen und Disteln soll er aufgehen. Und ich will keine Wolken befehlen. Und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn, des Herrscharen, ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Dieser Weingärtner, der sagt jetzt, wie er weiter vorgehen wird. Er hat diesen Weinberg. Er liegt auf dem fetten Hügel. Aber er bringt keine gute Früchte. Er hat alles getan, damit gute Frucht sein kann. Es ist aber keine gute Frucht da. Und jetzt sagt er, was er tun wird. Und er sagt, ich werde den Zaun entfernen. Der Zaun, der diesen Weinberg vor Tieren, die diesen Weinberg zertrampeln können, beschützt hat. Ich will ihn einfach wegnehmen. Ich will die Mauern wegnehmen, dass dann alle Tiere da drauf kommen können. Ich will diesen Weinberg sich selbst überlassen. Er sagt hier, er soll nicht beschnitten noch behackt werden. Das heißt, da wird keine Arbeit mehr getan in diesem Weinberg. Da wird nicht mehr geschaut, dass da diese Reben gut beschnitten werden. Die werden einfach dahin gegeben. Das ist das Gericht Gottes hier für Israel. Er gibt das Volk hin. Wir lesen in Römer Kapitel 1. Und da, ja, das schlagen wir mal auf. Und da spricht Paulus und er sagt hier ab in Vers 24, darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihres Herzens, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Dahingegeben. Oft denkt man, wenn Gott an einem arbeitet und er einen beschneidet, ich weiß nicht, wie es euch dann so ergeht, dann denkt man oft, ach Herr, verschone mich davon. Ich will das nicht, diese Schmerzen haben. Ich will das nicht ertragen müssen, dass du an mir arbeitest, dass du mich beschneidest, dass du mich in Wegen führst, die nicht immer so angenehm sind. Ich will das nicht haben. Ich will, dass ich ein gutes Leben habe, dass ich in Ruhe gelassen werde. Wisst ihr, in Ruhe gelassen zu werden, ist das Gericht Gottes. Dass er an uns arbeitet, dass wir merken, dass er uns anspricht und vielleicht ermahnt, das ist Gottes Werk an uns. Das ist seine gnädige Hand, die uns noch besser machen will, damit wir noch mehr Früchte bringen. Aber wenn Gott einen einfach so dahin fahren lässt, das ist Gericht Gottes. Wenn er sich nicht mehr um einen sorgt, wenn er nicht mehr alles tut, damit wir weiter wachsen in ihm, das ist Gericht Gottes. Und wenn ich so in unsere Zeit hineinschaue, dann sehe ich sehr viel davon, dass viele Sachen Gott einfach erlaubt, dass sie laufen. Wie immer laufen. Wir haben immer noch die Gnadenzeit. Und das ist das Gute, dass der Geist Gottes immer noch da ist. Aber es wird eine Zeit kommen, wenn die Gemeinde zu Jesus genommen ist, wenn sie entrückt ist. Und wenn dann die Trübsal anfängt, das ist die Zeit, wo der Mensch sich selbst überlassen wird. Und wenn der Mensch sich selbst überlassen ist, er kann sich wunderbar gut selbst zerstören. Da muss man gar nichts tun. Der Mensch schafft es, sich selbst zu zerstören. Es ist die Gnade Gottes und die Kraft Gottes, die diese Welt immer noch hält. Aber der Mensch in seiner Sünde kann sich sehr gut selbst zerstören. Und möge Gott uns davon bewahren. Möge Gott uns helfen, dass wir uns lieber beschneiden lassen. Dass wir lieber bereit sind zu sagen, ja Herr, arbeite an mir. Ich bin bereit, auf dich zu hören. Ich bin bereit, die Wege zu gehen, die du mich führst. Und auch wenn diese Wege nicht immer die einfachsten sind, ich bin dafür bereit. Möge Gott das uns schenken, dass wir nicht so werden wie dieser Weinberg, dessen Mauern abgerissen sind, dessen Zaun weg ist und von dem er sagt, ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden, in Dorn und Disseln soll er aufgehen und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Möge der Herr uns davor bewahren. Der letzte Vers in der letzte Abschnitt, das ist im Vers 7 die letzte Stelle. Und da heißt es, und er wartete auf Rechtsspruch und siehe da, Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei übler Schlechtigkeit. Das Volk Israel sollte ein Licht für die Nationen sein. Ein Licht von dem, wie Gott sich in der Nation verherrlicht. Das war der Gedanke Gottes. Er hat Abraham erwählt. Er hat ihn rausgezogen, damit er ein Segen ist. Er hat Israel erwählt, damit Israel ja das Licht weitergibt für die Nationen um sie herum. Es ist leider so geworden, dass es genau andersrum gekommen ist, dass die Nationen ihre Dinge nach Israel hineingebracht haben und Israel sich betören ließ und die ganzen Götter der Umgebung angenommen hat, den Lebensstil der anderen angenommen hat und nicht mehr das Volk war, das nach den Geboten Gottes lebt. Es heißt hier, dass Gott auf Rechtsspruch wartete und siehe da Rechtsbruch. Das Interessante ist hier, dass hier so ein Wortspiel ist. Dass hier Worte verwendet werden, die ziemlich gleich klingen. Rechtsspruch ist Mishpat und Rechtsbruch ist Mispat. Mishpat, Mispat. Ziemlich gleiche Worte. Und Gott wartet auf Rechtsspruch, auf Mishpat. Und was kommt heraus? Mispat. So ein Mist. Da kommt nicht das raus, was Gott haben wollte. Es kommt das Gegenteil raus. Oder dann weiter heißt es hier, auf Gerechtigkeit. Das ist Zedekia. Das ist Gerechtigkeit. Und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Und da ist ein Wort, und das heißt Zedekia. Zedekia, Zedekia. Ähnliche Worte, aber doch so verschieden. Auf das eine wartet der Herr. Er wartet, dass das Volk das Richtige tut. Und was rauskommt, ist genau das Gegenteil. Das sollte bei uns nicht sein. Wir haben das Kleid der Gerechtigkeit von Jesus bekommen. Wir haben die Verheißungen Jesu bekommen. Wir sollten in dieser Welt ein Licht sein. Lasst uns dieses Licht sein. Lasst uns Gerechtigkeit leben. Nicht, weil wir es uns anstrengen müssen, sondern weil es aus uns herauskommt. Lass einfach Jesus aus dir quellen und da wird nur Gutes rauskommen. Da wird Gerechtigkeit sein, da wird Rechtsspruch sein. Da werden wir nicht irgendwie versuchen, herumzutricksen. Da werden wir so leben, dass wirklich die Menschen sich freuen können. Und das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, das wünsche ich für uns als Christen, dass wir so leben, dass Gott verherrlicht wird. Lass uns Psalm noch beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir diese wunderbare Veränderung erfahren. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir besonders gut gewesen sind, sondern weil wir deine Gnade in unserem Leben erfahren haben, weil du uns gezogen hast, weil du in uns ein wunderbares Werk angefangen hast. Danke, Jesus, danke für dieses wunderbare Werk, danke für dein Opfer auf Golgatha, danke, dass du für uns gestorben bist. Und Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir hier so leben, dass wir Licht und Salz sind. Hilf uns so zu leben, dass Gerechtigkeit aus uns strömt, dass wir ja so leben, dass Menschen in unserer Gegenwart sich wohlfühlen, dass sie sehen, dass wir anders sind, dass wir nicht versuchen zu betrügen, sondern dass wir recht vor dir leben und dass unser Leben nicht davon bestimmt wird, was andere von uns denken, sondern davon bestimmt wird, was du von uns denkst und wie du uns änderst. Danke dafür, und so bitten wir dich, dass du uns segnest. Amen.